Sechs Menschen haben zurzeit den exklusivsten Arbeitsplatz, den man sich denken kann, nämlich die internationale Raumstation. Sie sind Astronauten, Astronautinnen und es ist die 61. Stammbesatzung. Darunter zwei Frauen, die auch Furore gemacht haben in den letzten Tagen, dazu später mehr. Es gab ein neues Raumschiff, Soyuz MS-15, mit drei Besatzungsmitgliedern. Es gab Ausstiege aus der Raumstation und vieles andere mehr. Das Ganze spielte sich in rund 400 Kilometern Höhe über unserem Globus ab. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Es gibt also ganz viel zu berichten. Wie gesagt, die 61. Stammbesatzung und wie gesagt auch das Raumschiff MS-15. Können Sie unseren Hörern mal ein kleines bisschen Ausführungen geben, um welche Besatzung es sich handelt und was es mit dem Raumschiff MS-15 auf sich hatte?
Ja, wie Sie schon sagten, es war richtig viel los auf der internationalen Raumstation und das wird auch in den kommenden Wochen und Monaten so bleiben. Zunächst einmal die Besatzung, die derzeit auf der Raumstation ist, in der Zeit, wo wir uns hier darüber unterhalten. Das sind zwei Russen, Alexander Skvortsov und Oleg Skripotschka. Dann haben wir die Amerikanerin Christina Koch und die Amerikanerin Jessica Meyer, ergänzt durch den männlichen Part auf amerikanischer Seite Andrew Morgan. Und schließlich nicht zu vergessen, unser europäischer Astronaut auf der Raumstation, Luca Parmitano aus Italien. Das Raumschiff Soyuz MS-15 war am 25. September gestartet worden. Normalerweise eine normale Mission, bei der dann die Besatzung gewechselt wird. Ursprünglich ist es auch so geplant gewesen, wie es normalerweise läuft, dass erst ein altes Raumschiff landet und dann ein neues dazukommt. Also kurzzeitig nur drei Leute auf der Raumstation waren. Dieses Mal war alles anders. Wie gesagt, am 25. September der Start. Übrigens an Bord der letzten Soyuz FG-Trägerrakete. In Zukunft wird man die neuere Variante, die 21A, für bemannte Starts verwenden. An Bord war Oleg Skripotschka, die Amerikanerin Jessica Meyer und ein Astronaut aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, jetzt kommt der lange Name, Hassan Ali Abdu Khalifan Al-Mansouri oder Al-Mansouri, wenn man es kurz machen will. Und damit waren 9 Leute auf der Raumstation. Knapp 6 Stunden nach dem Start hatte diese Kapsel ja an Svezda hinten am Heck der Raumstation angekoppelt. Es stand ein umfangreiches Programm vor den Astronauten, vor allem auch für den Araber. Und zwar handelt es sich um die UAE Mission One, also United Arab Emirates Mission One. Ein Programm, das von der Raumfahrtbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate zusammengestellt wurde. Und es zeigt schon die Bezeichnung, dass es nicht die letzte Mission sein wird, die von dort aus kommen soll. Es ist ja ein Astronautenteam gebildet worden dort. Also es ist kein Tourist, der zur Raumstation geflogen ist, sondern ein ausgebildeter Astronaut und weitere Flüge sollen folgen. Bis dahin, dass ein arabischer Astronaut auch eine Langzeitmission dort fliegen wird auf der Raumstation. Am 3. Oktober ist dann dieser Araber zur Erde zurückgekehrt. Natürlich nicht mit dem Raumschiff, mit dem neuen Raumschiff MS-15, sondern mit dem alten Raumschiff MS-12. An Bord waren der Russe Alexander Ovchinin und der Amerikaner Taylor Haig. Normalerweise hätte jetzt eine amerikanische Astronautin, und zwar die Christina Koch, mit dem Raumschiff zurückkehren müssen. Die ist aber dann auf der Raumstation geblieben, weil ja der Platz freigemacht werden musste für den Araber. Also eine etwas komplizierte Geschichte. Aber damit sind jetzt, wie gesagt, zwei Frauen dort oben im Weltraum. Und lassen uns noch die Flugzeiten nennen. Der Russe und der Amerikaner waren 202 Tage und knapp 15 Stunden im Weltraum und der Astronaut der Vereinigten Arabischen Emirate 7 Tage und gut 21 Stunden.
Damit wird aber auch Frau Koch einen neuen Rekord aller Wahrscheinlichkeit nach aufstellen, nämlich bei Langzeitflügen für Frauen.
Ja, sie wird erst am 6. Februar 2020 zur Erde zurückkehren und stellt damit natürlich einen Rekord auf.
Und interessanterweise gab es auch ein weiteres Highlight, nämlich zum ersten Mal in der bemannten Raumfahrt sind zwei Frauen in den Weltraum ausgestiegen und US-Präsident Trump hat es sich nicht nehmen lassen, beiden Frauen zum erfolgreichen Ausstieg aus der internationalen Raumstation mit den Reparaturarbeiten an der Raumstation zu gratulieren.
Ja, wenn man bedenkt, das erste IWE einer Frau, das also IWE sind diese Außenbordaktivitäten, das war ja die Russin Savitskaya. Dann gab es natürlich bei den Shuttle-Flügen viele Ausstiege, aber es war jetzt das erste Mal, dass es ein reiner Ausstieg war von Frauen, sonst war es immer ein gemischter, also ein Mann, eine Frau. Dieses Mal war Christina Koch und Jessica Meyer waren zusammen im Weltraum und haben an der Raumstation gearbeitet. Es ging um die Reparatur eines Energieverteilers. Das sind ja immer so Routinearbeiten, die auftreten, wenn einmal irgendwas nicht so richtig funktioniert. Da muss etwas repariert werden. Entweder werden die Ersatzteile dann hochgebracht, aber wir haben ja durch den Shuttle verschiedene Ersatzteile an der Raumstation. Wie gesagt, die beiden Damen waren dann 7 Stunden und 17 Minuten bei diesem IWR, bei diesem Ausstieg, also eine sehr lange Zeit und haben hervorragende Arbeit geleistet. Das ist für die Frau Koch nicht das erste Mal, dass sie im freien Weltraum war. Sie hatte am 6. und am 11. Oktober bereits mit dem Amerikaner Andrew Morgan einen Ausstieg jeweils ausgeführt von 7 Stunden und 1 Minute und 6 Stunden und 45 Minuten. Und dabei ging es um den Wechsel von Batterien. Die sind ja mit dem japanischen Transporter angeliefert worden. Und diese Arbeiten sind natürlich sehr umfangreich.
Nun wird der Außenstehende fragen, warum müssen überhaupt Batterien getauscht werden? Denn die Raumstation wird ja mit riesigen Sonnenenergiekollektoren versorgt. Aber das hat ja eine ganz bestimmte Bewandtnis, denn die Sonne scheint ja nicht auf der Raumstation, da sie um die Erde kreist, ununterbrochen.
Das ist eine Sache. Und zum anderen wird die Energie, die die Solarzellen, diese großen Solarzellen dort produzieren, erst einmal über diese Batterien nutzbar gemacht. Und man muss natürlich bedenken, die Raumstation, die Existenz der Raumstation war geplant für bis 2015. Wir sind also schon weit drüber und sie soll ja noch sehr lange dort im Weltraum bleiben, wohl mindestens noch 10 Jahre genutzt werden können. Und da sind die Batterien natürlich gealtert. Jeder kennt es mit den Akkus in seinen Geräten, dass die irgendwann mal, ja nicht den Geist aufgeben, aber immer schwächer werden und immer schneller geladen werden müssen. Also hier ist das nötig auszutauschen, was die Alterung angeht und natürlich, weil es ganz neue Technologien gibt für die Batterien. Das sind jetzt diese neuen Lithium-Batterien, die dort an der Station gebracht werden und ausgetauscht werden müssen. Und dieser japanische Transporter ist der einzige, der einen großen Frachtraum hat, wo man eine Palette reinpacken kann, wo dann immer mehrere Batterien dort zur Station gebracht werden, um die dann auszutauschen. Das sind aber sehr, sehr komplizierte Arbeiten und sehr langwierige Arbeiten. Wie gesagt, jetzt gab es 2 solche Ausstiege, mit denen die ersten Batterien getauscht wurden. Es wird dann auch so weit vorbereitet, dass diese Palette ja fest an der Station verbleibt. HTV-8, also der Konnotori, nimmt dann die alten Paletten der letzten Mission mit. Damals hat es Probleme gegeben mit den Ausstiegen, weil es ja diesen Fehlstart von Soyuz gab und andere Dinge, die da eine Rolle gespielt haben. Und so wird es nochmal 9 Ausstiege geben zwischen Januar und März 2020, bis all diese Batterien getauscht sind, die jetzt mitgebracht wurden. Und dafür sorgen, dass es natürlich keine Unterbrechung gibt während dieser Arbeiten mit der Energieversorgung. Also wie gesagt, sehr komplizierte Arbeiten. Und das läuft alles bestens. Wir wollen noch darauf hinweisen, es wird im November und Dezember noch 5 Ausstiege geben. Und zwar vom Amerikaner Morgan und dem Italiener Parmitano. Und zwar geht es dann um die Reparatur eines großen Gerätes, das einmal mit dem Shuttle zur Station gebracht wurde, AMS-2. Da geht es um die Untersuchung, Erforschung dunkler Materie sozusagen oder so genannt, wie sie von den Wissenschaftlern bezeichnet wird. Und dort muss über Radiatoren muss eine Reparatur erfolgen. Wie gesagt, 5 Ausstiege sind da vorgesehen. Und übrigens im Januar wird es auch noch einen Ausstieg auf russischer Seite geben, wo dann Skripotschka und Skvortsov aussteigen werden. Und es geht darum, die Ankunft quasi vorzubereiten des russischen Moduls Nauka, das jetzt nun doch zum Start bereit steht im Prinzip. Im Januar wird es nach Baikonur gebracht, dann kommen die Startvorbereitungen im Laufe des kommenden Jahres. Soll dieses große Modul dann an der Raumstation anlegen.
Nun, Herr Fellenberg, auf der Internationalen Raumstation werden unter anderem eben Reparaturen ausgeführt, darüber haben wir eben gesprochen. Aber um die auszuführen, müssen natürlich auch Gerätschaften dorthin gebracht werden, beziehungsweise auch wissenschaftliches Stückgut und auch Versorgungsgüter. Und dazu braucht man Transporter und da stehen natürlich wieder neue Expeditionen an.
Ja, das geht schon schon fast dann am gleichen Tag, wenn ich dran denke, am 4. November soll zum Beispiel HTV-8, dieser Konotori-Transporter, von dem ich gerade sprach, abgekoppelt werden und zum Verglühen gebracht werden. Aber am 4. November soll auch der nächste amerikanische Transporter, Cygnus 12, an die Station angelegt werden. Das geht ja mit dem Greifarm. Start ist für den 2. November vorgesehen. Der soll bis Ende Dezember 2019 an der Station bleiben. Wir müssen noch daran denken, dass der Vorgängertransporter NG-11 noch in der Umlaufbahn ist. Er wird am 11. Dezember zum Abschluss gebracht werden. Das heißt, über eine längere Zeit sind zwei solche Cygnus-Transporter von Northrop Grumman zu kontrollieren, zu beobachten. Und der neue Transporter 12 also wird dann Ende Dezember zur Erde abstürzen. Noch im November wird dann Progress MS-12 abgekoppelt werden. Progress MS-13 soll dann am 1. Dezember 2019 starten und an diesem Tag auch am Modul Pierce anlegen. Und für den 4. Dezember nach jetziger Planung ist dann der Start von Dragon 19 vorgesehen, also dieser unbemannten Kapsel von SpaceX. Die soll am 6. Dezember anlegen, aber es gibt eventuell Planänderungen, dass das möglicherweise erst im Januar erfolgen wird, weil es noch nicht so notwendig ist, Versorgungsgüter dorthin zu bringen. Wie gesagt, wir haben ja einen regen Frachtverkehr zur Raumstation.
Und wenn wir einmal bei den privaten Transportern sind, dort gibt es ja ein Programm, um auch wieder amerikanische Astronauten vom amerikanischen Territorium zur Raumstation zu transportieren. Und auch hier gibt es wie immer Änderungen, aber auch gute Nachrichten.
Ja, denken wir ein Jahr zurück, da haben wir uns darüber unterhalten, dass wir im Jahr 2019 die ersten bemannten Raumflüge dieser Art haben werden mit dem Boeing-Raumschiff CST-100 Starliner und vor allem mit dem Dragon-Raumschiff V2 oder Manned Dragon, wie es heißt. Daraus ist nichts geworden. Es gab technische Probleme. Wir hatten bislang nur einen einzigen unbemannten Testflug einer Dragon-Kapsel. Und nun soll mit Start am 17. Dezember der erste Starliner unbemannt zur Raumstation fliegen. Er soll an Harmony PMA-2, an diesem neuen Stutzen der IDA-2, der da dran ist, anlegen am 19. Dezember. Und am 24. Dezember, also zu Heiligabend, soll dann dieser Transporter wieder ablegen und landen. Das heißt, wir haben dann am Ende des Jahres lediglich die beiden unbemannten Testflüge gehabt. Der erste bemannte Flug, das soll mit Dragon sein, ist dann für Ende März 2020 vorgesehen. Der erste bemannte Flug eines Boeing-Raumschiffs Starliner dann innerhalb des ersten Halbjahres 2020. Das sind jetzt die Termine und ich sage mal, auch bei weiteren Problemen, die auftreten können, denke ich mal, können wir auch davon ausgehen, dass wir im kommenden Jahr dann wirklich auch bemannte Flüge haben werden. Wir müssen daran denken, es gibt vorher noch Ende November diesen In-Flight-Abort-Test, den SpaceX macht. Das heißt, beim Start einer Rakete, wenn dort etwas passiert, hier ist vorgesehen bei Max-Q, das heißt also bei der höchsten dynamischen Belastung während des Starts der Rakete, soll so getan werden, als würde die Rakete versagen. Und das Raumschiff müsste dann automatisch von der Rakete abgesprengt werden und sicher wassern. Das will man Ende November tun. Und das ist ein Test, den SpaceX freiwillig unternimmt, während Boeing einen Test, einen verpflichtenden Test der NASA noch absolvieren muss, und dieser Pad Abort. Das heißt, so zu tun, dass eine Rakete beim Start oder auf der Startrampe versagt, sodass das Raumschiff dort abgesprengt werden muss und die Besatzung sicher zur Erde zurückbringt. Das sind noch die beiden Hürden, die noch zu nehmen sind in Vorbereitung dann des ersten bemannten Raumfluges. Aber ich denke mal, wir können damit rechnen, dass das doch im kommenden Jahr dann sein wird.
Und da gibt es noch eine Firma als Dritter im Bunde, allerdings für den unbemannten Transport, der sich empfohlen hat, nämlich Dream Chaser, also ein Mini-Space-Shuttle, der die Raumstation mit Fracht und Gütern versorgen soll und vielleicht eines Tages auch mit Menschen. Wie ist da der Stand?
Es gibt sogar Pläne für bemannte Flüge. Aber erst einmal zum Dream Chaser. Die Firma Sierra Nevada baut diesen Dream Chaser. Wie gesagt, ein kleiner Gleiter, 9 Meter lang, ohne Frachtmodul, Spannweite 7 Meter. Mit diesem Gerät soll ein Frachtmodul, das hinten dran gebaut wird, Nutzlast von 5,5 Tonnen zur Raumstation gebracht werden. Davon 500 Kilogramm in einem externen Frachtraum, also dass man Geräte auch direkt außen an der Raumstation ansetzen kann. zurückgebracht werden können, an Bord dann 1,8 Tonnen Materialien. Das ist natürlich eine ganze Menge. Und die Landung ist dann beim Startort, also im Kennedys Raumfahrtzentrum, vorgesehen. Dieser Dream Chaser war einmal für den bemannten Zugang geplant, so wie die beiden Raumschiffe, von denen wir gerade sprachen. Da ist Sierra Nevada dann aus dem Rennen gewesen, aber sie haben versucht, dieses Projekt zu retten. Das hat auch geklappt. Und wenn auch bemannte Flüge nicht vorgesehen oder nicht durchgeführt werden konnten, wie sie mal geplant waren, mit Europa oder Japan, aber es gab dann eine Neuauflage, wie Sie schon sagten, als unbemannter Transporter im CRS-2-Programm. Das ist die kommerzielle Versorgung der Raumstation. Und hier sind 6 Flüge vorgesehen. Der erste Flug SNC-1 ist für September 2021 an der neuen Rakete Vulkan, die hier entwickelt wird in den USA. Da an Bord soll dieser Transporter starten. Wie gesagt, er wird dann an der Raumstation ankoppeln, quasi mit dem Heck. Da ist dann ein Frachtabteil dran und da können die Astronauten dann also in dieses Frachtabteil durchsteigen und durch dieses Frachtabteil auch in den Transporter. Offiziell heißt es, dass dieser Transporter mit Lebenserhaltungssystem ausgestattet sein wird und auch als Notfallrettungssystem dienen könnte, falls irgendetwas passieren sollte, Soyuz oder so etwas nicht verfügbar wären für den Rückflug. Also hier denkt man weiter. Und wie gesagt, es gibt jetzt sogar ein Programm, das ist von den Vereinten Nationen, das ist im Januar 2018 noch einmal erweitert worden. Und dieses Weltraumbüro der Vereinten Nationen, die UNOOSA, will einen bemannten Flug ausführen. Und zwar im Jahre 2022. Die UN sagen, sie möchten ein Fahrzeug haben, mit dem man auch Astronauten aus Ländern in den Weltraum bringt, die normalerweise keine großartigen finanziellen Mittel dafür aufwenden können. Und so ist der erste Flug, wie gesagt, für 2022 bemannt vorgesehen, 2 Wochen Dauer. Hierzu sind dann 2 Solarzellenflügel an diesen Transporter angebracht, der dann dieses Ding mit Strom versorgt. Also sehen wir mal zu, ob es wirklich so ist. Es wäre natürlich eine faszinierende Geschichte, wenn man auf diesem Weg wirklich Raumfahrt von den Vereinten Nationen aus betreibt. Startgeräte könnten Vulkan, Ariane 6, die H3 in Japan sein und sicherlich wird sich da auch noch mehr finden können. Also wie gesagt, es sieht gut aus für den Dream Chaser. Erst einmal werden wir im September 2021 den ersten unbemannten Weltraumflug dieses Gleiters haben.